Der Planetary Health Podcast. Präsentiert von M94.5.
Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Planetary Health. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin euer heutiger Host Jenny Jiang und bei mir zu Gast ist Pavel Friedrichs.
Hallo.
Unser Thema heute ist Antinatalismus. Mit dem hast du dich ja in den letzten Wochen ausgiebig beschäftigt, Pavel. Ich aber habe bisher noch nie von diesem Begriff gehört. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
Also der Antinatalismus ist eine philosophische Position, die gibt's schon seit Jahrhunderten in verschiedenen Formen und die vertritt, dass man keine Kinder mehr in diese Welt setzen sollte, weil diese Kinder am Ende mehr Leid als Glück verspüren werden.
Mhm.
Und ja.
Ah, okay, also das Grundkonzept kenne ich sogar. Über Kinderwunsch oder eben die Entscheidung, keine Kinder zu haben, darüber habe ich mich mit Menschen in meinem Umfeld schon oft eigentlich ausgetauscht. Und wie kamst du eigentlich darauf, dich gerade mit dem Antinatalismus zu befassen?
Ich habe das über eine Freundin von mir mitbekommen, die vor einem Jahr einen Artikel in ihrem Studierendenmagazin da veröffentlicht hat, zu genau dem Thema, und das kannte ich davor auch nicht. Und dann habe ich den gelesen und war tief bewegt von der Thematik davon, dass es sowas auf der Erde gibt und dass man solche Haltungen einnehmen kann, auch wenn die so super rabiat klingen. Und da war ich seitdem so wirklich daran interessiert, aber habe keinen wirklichen Zugang zu der ganzen Thematik gefunden. Und ich wollte diese Gelegenheit über den Planetary Health Podcast nutzen, dass ich mich da mal mehr reinknien kann.
Ja, auf jeden Fall. Wie ging es dann für dich weiter? Also was waren denn deine weiteren Schritte?
Also ich habe mich erst einmal umfassend so zu einem Thema informieren wollen, so was das Internet hergibt, was Antinatalismus an sich ist, was die ganzen Unterformen davon sind, weil es gibt so viele, die sich im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und ich bin danach auf den Podcast von Deutschlandfunk gestoßen, von Anfang letzten Jahres. Der Titel ist Diskussion nicht nur bei Paaren, kann man in diese Welt noch Kinder setzen? Abgesehen davon, dass der Titel ziemlich heavy ist, war das auch ein sehr spannender, sehr inhaltvoller Podcast. Da bin ich auch auf Herrn Akermer, also auf Karim Akermer, den Philosophen aus Hamburg, aufmerksam geworden, der da auch mitgemacht hat. Und dann habe ich gedacht, dass ich mit ihm sprechen könnte, weil ich davor so Schwierigkeiten hatte, überhaupt dran zu gehen. Wo in der Wissenschaft verorte ich jetzt Antinatalismus? Ist das deckungsgleich mit Reproduktionsethik? Wusste ich nicht, und ab dem Moment war die Sache für mich klar und ich wollte mit Karim Akermer reden.
Wir stehen ja jetzt gerade noch vor dem Interview. Mit welcher Stimmung gehst du denn in das Interview rein und was erwartest du dir denn von dem Interview mit Karim Akermer?
Ich bin tatsächlich super nervös, weil ich in der Philosophie nicht so stark drin bin. Und ich hoffe einfach nur, dass ich dem Thema und den Feinheiten des Antinatalismus gerecht werden kann. Das ist ja nicht so ein klassisches Hard Facts wissenschaftliches Thema, wie ich damit besser vertraut bin. Dementsprechend hoffen, fingers crossed. Und ich möchte am Ende vor allem auch für mich selbst wissen, ob das eine Philosophie sein könnte, mit der ich mich auch selbst identifiziere. Ich meine, ich bin 26 und habe mittlerweile auch irgendwo in mir drin einen Kinderwunsch, und damit lande ich in diesem komischen Zwiespalt zwischen dem Wohlergehen unseres Planeten und meinen persönlichen Sehnsüchten. Kann das Interview mit Karim Akermer mir nun das Wissen vermitteln, das ich für eine fundierte Haltung dazu brauche? Und natürlich auch, welchen Effekt kann Antinatalismus auf unser Klima haben? Ist er theoretisch ein Weg, um der Klimakrise wirklich was entgegenzusetzen? Das sind so die zwei großen Punkte, die ich beantwortet haben möchte.
Dann schauen wir doch mal, ob diese Erwartungen erfüllt werden, und springen jetzt in die Zukunft und hören uns das Gespräch mal an.
Guten Abend und danke, dass Sie sich die Zeit für unser Interview nehmen. Können Sie sich kurz vorstellen und den HörerInnen umreißen, worum es beim Antinatalismus geht?
Mein Name ist Karim Akermer und ich beschäftige mich seit einigen Jahrzehnten unter anderem mit dem Antinatalismus. Der Antinatalismus ist eine Moraltheorie, deren wesentlicher Inhalt darin liegt, dass es immer besser ist, keine Nachkommen zu haben. Und manche Antinatalisten, darunter auch ich, sind zudem der Auffassung, dass es zudem besser ist, die Anzahl der Tiere zu vermindern oder doch zumindest keine neuen empfindenden Tiere hervorzubringen. Und zu diesen Themen habe ich eine Reihe von Artikeln, Beiträgen und auch Büchern geschrieben.
Wann haben Sie denn angefangen, sich mit dem Thema zu befassen?
Ich habe mich ja schon sehr früh mit dem Antinatalismus beschäftigt, im Grunde genommen seit 1995. Da habe ich in einer kleinen Schrift die Frage behandelt, soll eine Menschheit sein, und gelangte zu einer abschlägigen Antwort.
Spannend. Ich wusste nicht, dass der Antinatalismus damals schon ein Begriff war. Wie ging es dann für Sie weiter?
Ich bin in der Schrift und auch in dem Nachfolgebuch dann von 2000, Vererben der Menschheit, der Frage nachgegangen, welche Antworten bietet die Philosophie eigentlich für eine Fortsetzung der Menschheit oder wie ich das nenne, des Menschheitsexperiments.
Sie sprechen gerade von unserem Dasein als Menschheitsexperiment und Experimente können auch schiefgehen. Was meinen Sie damit genau?
Es wird ja von den wenigsten abgestritten, dass das Dasein von Menschen auf der Erde, die menschliche Geschichte, mit unsäglichen Leiden verbunden ist. Aber es gibt eben Strategien, die diese Leiden fassbar, verarbeitbar, tolerierbar machen sollen.
Können Sie mir ein Beispiel für so eine Strategie nennen?
Man denke zum Beispiel an den Marxismus, da wird uns eine goldene Zukunft verheißen, einen Sozialismus. Oder um nur noch ein anderes Beispiel zu nennen, den Utilitarismus, wo es dann heißt, in manchen seiner Strömungen, dass Leid ja schließlich doch immerhin durch Glück kompensiert werden kann.
Soweit ich es verstehe, sind Sie ein Befürworter des Antinatalismus. Vertreten Sie denn auch bestimmte andere philosophische Positionen?
Ich würde mich jetzt auf Ihre Frage konkret zu antworten als negativen Utilitaristen bezeichnen. Einfach deshalb, weil der Utilitarismus eine relativ schlichte Ethik ist. Als negativer Utilitarist bin ich der Auffassung, dass schweres Leid nicht durch großes Glück kompensiert werden kann. Und zwar in mehreren Dimensionen nicht.
Was sind das für Dimensionen, in denen Leid nicht durch Glück kompensiert werden kann?
Also mein eigenes tiefstes Leid oder das einer beliebigen anderen Person kann durch das höchste Glück dieser Person nicht kompensiert werden. Aber auch in der Geschichte. Also das Glück, das wir jetzt vielleicht als mehr oder weniger Wohlstandsbürger in Deutschland erfahren, kann nicht das Leid kompensieren, was die Insassen von Konzentrationslagern durchgemacht haben. Ebenso wenig kann unser Glück, sofern es denn da ist, das Leid in anderen Weltgegenden kompensieren, wo Menschen für unseren Wohlstand arbeiten.
Wenn wir kurz zurück in die heutige Zeit springen, welche Entwicklungen gab es denn beim Antinatalismusbegriff in den vergangenen Jahrzehnten, als Sie sich schon mit ihm auseinandergesetzt haben?
Antinatalismus hieß früher, vor Jahrzehnten, eine Bevölkerungstheorie, die auf die Verringerung der Menschenanzahl strebt. Inzwischen ist Antinatalismus doppelt gefüllt, einerseits mit dem bevölkerungstheoretischen Ansatz, aber auch mit dem moraltheoretischen Ansatz. Das, was früher Antinatalismus hieß, das würde ich heute Denatalismus nennen.
Würden Sie mir diesen Denatalismus näher erläutern?
Das ist ein Begriff, der noch nicht besonders verbreitet ist, aber der ja sehr gut kennzeichnet, das Bestreben, die Anzahl der Menschen zu verringern, ohne dass unbedingt die Menschheit aussterben muss. Und mich interessiert die Frage, wie kann das eigentlich funktionieren? Eine denatalistische Bevölkerungspolitik, zunächst mal sei es dahingestellt, ob die nun in das Verschwinden der gesamten Menschheit mündet oder nicht, aber der Anfang heißt ja immer weniger Menschen. Wie kann das eigentlich funktionieren? Denn die kapitalistischen Gesellschaften, in denen die meisten von uns leben, basieren ja auf dem Wachstumsprinzip.
Kapitalismus und die Lebensweise, zu der er Menschen nötigt, ist ein Thema, das mir in den vergangenen Jahren schon oft durch den Kopf gegangen ist. Ich denke, ich weiß, was Sie mit dem Wachstumsprinzip meinen, aber können Sie es mir trotzdem in eigenen Worten erklären?
Wenn es jetzt immer weniger Menschen auf der Welt gibt oder auch nur in einem Land, in einer Wirtschaft, dann, so viele Wirtschaftstheoretiker, brechen diese Wirtschaften zusammen. Es gibt ja auch schon, wenn man sich mal umguckt, Spekulationen darüber, dass dieser Zusammenbruch der Wirtschaften gar nicht mal so fern liegt. Die meisten Prognosen besagen, dass in wenigen Jahrzehnten der Gipfel der Menschheitszahl, der Nettozahl auf der Erde erreicht sein wird und dann ein Absturz erreicht wird. Ja, und da interessiert mich die Frage, wie kann denn so eine Gesellschaft eigentlich funktionieren, in der es immer weniger Menschen gibt?
Der Kapitalismus ist also mit dem Antinatalismus nicht wirklich vereinbar. Welche Gesellschaftsform könnte dann im Tandem mit ihm überhaupt funktionieren?
Also man sagt ja dem Kapitalismus nach, ohne Wachstum bricht er zusammen. Er ist praktisch wie ein Fahrradfahrer, wenn der aufhört zu strampeln, dann kippt er oder sie um. Und da ist meine Vorstellung, das kann eigentlich nur mit einer postkapitalistischen Gesellschaft funktionieren, die nicht mehr auf dem Wachstumsprinzip, nicht mehr auf dem kapitalistischen Wachstumsprinzip funktioniert. Und da kommt dann interessanterweise wieder der alte Begriff des Sozialismus ins Spiel. Also eine Weltgesellschaft oder auch eine nationale Volkswirtschaft kann wahrscheinlich nur dann auf ihr Wachstum verzichten, wenn sie in eine sozialistische Gesellschaft übergehen. Ob das nun eine sozialistische Marktgesellschaft sein wird oder etwas anderes, das sei erstmal dahingestellt.
Welches Wesen schreiben Sie dem Menschen denn von Natur aus zu?
Ja, man könnte den Menschen, glaube ich, als Homo destructans bezeichnen, wenn das jetzt, wenn mein Küchenlatein da noch ausreicht. Also der Mensch als das zerstörende Wesen. Das Erschreckende ist, dass die riesigen Verbräuche, die wir heute haben, die man in Diagrammen sieht, dass die eigentlich erst auch wieder seit Beginn der kapitalistischen Zeitrechnung, seit Beginn des Industriezeitalters, also etwa seit ungefähr 1800 in die Höhe schnellen. Also wir haben einen ungeheuren Verbrauch an Grundstoffen. Wir verbrauchen in einem Jahr so viel Öl, wie durch den Verfall von Mikroorganismen in 5 Millionen Jahren entstanden ist. Also da sieht man mal diesen Wahnsinn unseres Ressourcenverbrauches. Wir zerstören Wälder, die riesige Zeiträume gebraucht haben, um zu wachsen. Und wir haben ja auch einen riesigen Hunger nach tierischen Proteinen. Es ist so, dass wir ungefähr jeder Mensch in den sogenannten wohlhabenden Ländern verzehrt, wenn ich mich nicht täusche, in seinem Leben oder ihrem Leben 1000 Wirbeltiere, das heißt 1000 Säugetiere und Vögel. Das sind, glaube ich, ungefähr 4 Rinder durchschnittlich, 40 Schweine, von Fischen gar nicht zu reden.
Weil Sie gerade das Problem des übermäßigen Konsums ansprechen, zu was führt er in unserer Gesellschaft und wie beeinflusst er die Umwelt?
Was da an Leid erzeugt wird und an Nebenkonsequenzen, man denke an das Problem der Gülle. Wenn man durch Deutschlands Lande fährt, wundert man sich ja, wo sind die ganzen Rinder? Naja, die sind alle in Ställen und die werden mit Soja gefüttert, für dessen Produktion der Regenwald gefällt wird. Niemand weiß, wohin mit dieser Gülle. Die kommt zur Not in die Böden. Nitrate und Nitrite gelangen in das Trinkwasser, sind schlecht für Säuglinge, da schließt sich wieder der Kreislauf. Also auf jeden Fall würden die ökologischen Kreisläufe auf der Erde ungestörter ablaufen mit weniger Menschen. Aber als Antinatalist gehe ich natürlich weiter. Ich frage mich, selbst wenn es gar keine Menschen mehr geben würde, dann wäre ja das Tierleben trotzdem kein Paradies.
Haben Tiere Ihrer Meinung nach, genauso wie wir, auch ein leidvolles Leben?
Also ich sah als Kind früher Tierfilme von Herrn Schimek und von Herrn Sielmann. Mehr gab es damals nicht. Das ist viele Jahrzehnte her. Wenn ich jetzt irgendwas auf YouTube aufrufe, dann bekomme ich manchmal in großen Abständen Videos über das wahre Leben in der Tierwelt angeboten. Die gucke ich mir niemals an, weil ich schon weiß, wie schrecklich die sind. Das ist natürlich unendlich grausam, das Leben in der Tierwelt. Also das ist ja eine Mär, dass Tiere gejagt werden und dann im Bruchteil einer Minute oder Sekunde auch schon tot sind und verzehrt werden. Nein, nein, das sind oft unendliche Todeskämpfe. Viele Tiere werden bei lebendigem Leibe verzehrt. Also deshalb wäre für mich als Antinatalisten auch ein ökologisches Gleichgewicht kein Idealzustand. Der wäre auch immer noch mit unendlicher Grausamkeit angefüllt.
Im Grunde integrieren Sie damit die Tierwelt ja in den Antinatalismus. Er gilt also auch für Sie. Mit welchem Recht erlauben wir es uns denn, in so einem Fall darüber zu entscheiden, dass Tiere mehr Leid als Glück erfahren? Wir können Sie ja nicht nach Ihrer Meinung fragen.
Ja, das ist eine sehr völlig berechtigte Frage. Und meine Antwort wäre, wir sind ja mit sehr vielen Tieren, insbesondere Säugetieren und dann im weiteren Sinne auch Wirbeltieren, so weit verwandt, dass wir davon ausgehen dürfen, dass unsere Empfindungen auch ähnlich sind. Und wenn wir dann uns die Fluchtreaktionen von Wirbeltieren auf Reize ansehen, bei denen wir auch fliehen oder bei denen wir auch Meidebewegungen machen würden, dann liegt der Schluss nahe, dass da zumindest eine große oder gewisse Ähnlichkeit gegeben ist. Also wir wissen aus eigener Erfahrung als empfindende Wesen, wie es ist, Schmerzen zu empfinden und dürfen das nach bestem Wissen und Gewissen auf Tiere projizieren.
Haben Sie ein praktisches Beispiel für mich, wie man das Leid von Tieren langfristig mindern kann oder es sogar schon tut?
Wir haben die Praxis, dass wir entlaufene oder ausgesetzte Haustiere sterilisieren. In meiner Stadt in Hamburg redet man, ich glaube, von 8000 ausgesetzten oder heimatlosen Katzen. Nach Möglichkeit versucht man, diese Katzen zu sterilisieren. Die werden natürlich nicht gefragt. Aber der Grund ist Mitleid. Denn würde man sie nicht sterilisieren, würden sie sich noch weiter vermehren und die Leidensmenge wäre noch größer.
Gut. Das, was Sie gerade gesagt haben, bezieht sich auf Tiere, die in unserer Obhut sind. Wir können also über sie verfügen. Würden Sie die Methode der Sterilisierung denn auch auf Wildtiere ausweiten?
Diese Praxis der Sterilisierung von leidempfindlichen Lebewesen, die würde ich sogar auf Wildtiere anwenden. Einfach um zu vermeiden, dass es mehr statt weniger entsetzlich leidende Tiere gibt. Immer aber unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Also ich als philosophisch Nachdenkender würde mich nicht erdreisten zu sagen, wir dürfen da jetzt mal 500 Hyänen sterilisieren. Das müssten Ökologinnen machen und sagen, wo man da ansetzen müsste. Müsste man jetzt Gnus erstmal sterilisieren oder Hyänen und Gnus und Löwen gleichermaßen? Das kann ich nicht sagen, aber das Prinzip scheint mir doch stichhaltig zu sein.
Vielen Dank für Ihre Ausführungen. Wir haben ja soeben über die Leidensfähigkeit von Menschen und Tieren gesprochen. Wie sieht es mit Pflanzen aus? Können die Ihrer Meinung nach auch leiden?
Vielen Dank auch für diese Frage. Da habe ich eine sehr eigentümliche Auffassung entwickelt in einem eigenen Buch Lebensende und Lebensbeginn von 2006. Diese Auffassung wird von den allerwenigsten geteilt. Ich bin der Auffassung, dass Pflanzen zwar Organismen sind, funktionierende Organismen, aber keine Lebewesen. Also ich habe versucht, ein Verfahren zu entwickeln, was eigentlich Lebewesen sind. Das heißt, den Begriff Lebewesen zu definieren. Ich gehe davon aus, dass Sie und ich, die wir hier kommunizieren, Lebewesen sind. Und ich frage mich dann, was sind wir essentiell? Und komme zu dem Schluss, essentiell sind wir das von unseren Gehirnen produzierte Bewusstsein. Und man schaue mal in die Krankenhäuser, da liegen sogenannte Hirntote. Das sind Patienten, die als tot gelten, weil ihre Gehirne bereits zerstört sind. Der ganze restliche Organismus funktioniert. Die werden künstlich beatmet, bekommen Elektrolyte, das Herz schlägt, die Wunden heilen. Das ist alles normal, nur das Gehirn funktioniert nicht mehr und sie müssen künstlich beatmet werden. Sie gelten aber als tot. Und so sehe ich auch Pflanzen. Es sind funktionierende Organismen, aber keine Lebewesen. Wenn Sie jetzt sagen würden, für mich haben Pflanzen aber Empfindungen, dann hätten Sie aus meiner Sicht auch völliges Recht, Pflanzen als Lebewesen anzusehen.
Was ist denn das entscheidende Kriterium, nach dem Sie sich richten, wenn Sie die Leidensfähigkeit eines Lebewesens prüfen möchten?
Ich glaube, dass Pflanzen keine Empfindungen haben, einfach weil sie kein Zentrum haben und eben zu vegetativ sind, in alle Richtungen wachsen. Es scheint dort kein sammelndes Zentrum zu geben. Ich würde sogar so weit gehen, dass vielleicht Einzeller oder sogar Quallen könnten Empfindungen haben, weil sie relativ klein und kompakt sind. Vielleicht sind Quallen so etwas wie durch die Meere treibende Gehirne und Einzeller könnten Mikrogehirne sein. Aber dass Pflanzen Empfindungen haben, das halte ich für sehr unwahrscheinlich. Und es wird ja gerne von Fleischessern, von Karnivoren die Rechnung aufgemacht. Nun gut, du bist vegan, aber du isst ja jeden Tag auch Pflanzen. Und mit jedem Schnitt an der Möhre, mit jedem Rupfen der Bohne verursachst du doch Schmerzen. Solche Vorwürfe weise ich ab als Nebenkriegsschauplätze und als Ausfluchtmanöver. Ich bin der Überzeugung, dass Pflanzen keine Schmerzen empfinden können.
Weiten wir unser Gespräch wieder auf die Erde als Ganzes aus. Stellt für Sie das Wohlergehen unseres Planeten an und für sich schon einen moralischen Wert dar? Oder sind es nur die Leben der einzelnen Wesen, die sich auf der Erde tummeln?
Da ertappen Sie mich jetzt bei einer für mich ganz schwierig zu beantwortenden Frage. Denn ich hatte ja vorhin gesagt, dass meine Wertbasis als negativer Utilitarist sehr schmal ist. Das Entscheidende ist ja für mich die subjektive Empfindung, die subjektive Wahrnehmung von Leid. Und die Gesundheit der Erde hat für mich in erster Linie, abgesehen von dem empfundenen Leid oder auch Glück, ästhetische Werte. Also ich möchte gerne erstmal wissen, dass es weitgehend unberührte Wälder gibt, auch wenn ich da niemals hinkomme. Das Lebensgefühl ist dann einfach besser. Mein Lebensgefühl und das wahrscheinlich auch sehr viele andere Menschen ist sehr viel besser, wenn wir wissen, da gibt es noch Wälder irgendwo, die nicht von Straßen zerschnitten sind. Und ich möchte hier in meiner Heimatstadt Hamburg, möchte ich auch weiterhin in den nahegelegenen Volkspark gehen können, ohne dass da, wie es jetzt gerade droht, von einer weiteren großen Straße zerschnitten wird. Und ich möchte natürlich prima facie, dass zum Beispiel Vögel genug Insekten finden und nicht hungers sterben. Wenn man daran denkt, dass wir, ich glaube, mittlerweile ein Drittel aller Insekten ausgerottet haben, dann ist das natürlich schon ein Grund zur Trauer. Das heißt also, obwohl ich negativer Utilitarist bin und meine Wertbasis in der Ethik schmal ist, betrachte ich das ökologische Ganze unter ästhetischen Aspekten gleichzeitig. Das kann ich nicht leugnen.
Kurz zur empirischen Ebene. Wenn ein Kind weniger geboren wird, welche Vorteile hat das für unsere Umwelt?
Ja, da kann ich nochmal ansetzen bei der riesigen Anzahl von Säugetieren und Vögeln, die jede Person im Laufe ihres Lebens verzehrt. Und wenn man sich jetzt überlegt, was für Wasseräquivalente in die Züchtung, in die Mästung, in den Transport und in die Schlachtung all dieser Tiere eingegangen sind, die Wasseräquivalente, die Energieäquivalente, dann hat das für die Erde schon einen sehr großen Effekt. Auch wenn man sich die Nebeneffekte wie Jauche oder Gülle anguckt, dann bedeutet die Nichthervorbringung eines weiteren Menschen sehr, sehr, sehr viel. Man muss ja noch weitergehen. Es gibt einen englischen Autor, der hat das mal ausgerechnet. Ich habe das leider vor sehr vielen Jahren gelesen, dieses Buch. Allein die Anzahl der Windeln, die ein durchschnittliches Kind in West- oder Mitteleuropa verbraucht oder mit denen es von seinen Eltern gewickelt wird, das ist schon ein erheblicher Faktor. Das summiert sich zu gigantischen, pyramidengroßen Bergen, wenn man das alles zusammennimmt. Dann geht es ja weiter. Die Kinder werden dann als Jugendliche dazu animiert, möglichst früh einen Führerschein zu machen. Und dann kommen wir zur Frage der Autos. Und die Autos werden entweder Elektroautos, Diesel- oder Benzinautos sein. Wenn es Elektroautos sind, ist der Primärenergieverbrauch für das Elektroauto größer als der von Benzinern. uns Stadtbewohner bleibt aber erspart, wenn wir hinter diesen Autos mit dem Fahrrad hinterherfahren, die giftigen Abgase einatmen zu müssen. Alles das entfällt, wenn ein Paar sich entscheidet, kein Kind hervorzubringen. Dann kommen die Flugreisen hinzu. Die meisten, die vielleicht studieren wollen oder müssen, mal im Ausland studiert haben, vielleicht auch im fernen Ausland. Damit, das ist mit sehr vielen Flugreisen verbunden. Und das alles zusammengenommen summiert sich zu Verbräuchen von Primärenergie, von Grundstoffen, von denen ein Mensch im 19. Jahrhundert gar nicht träumen konnte. Das ist riesig im Vergleich. Und es ist einzigartig in der ganzen Menschheitsgeschichte. Insofern ist der Verzicht auf eigene Kinder ein riesiger Beitrag zur Erhaltung ökologischer Kreisläufe.
Es klingt jetzt vielleicht ein wenig paradox, aber soweit ich es sehe, hat ein nicht geborenes Kind gleich zwei Vorteile. Es verbraucht in seinem Leben keine Unmengen an Energie und Rohstoffen und das Leben von denen, die schon auf der Welt sind, wird besser. Kann man das so sagen?
Ja, das würde ich schon denken. Also wir erleben ja zum Beispiel in den Städten in Deutschland jetzt gerade eine unglaubliche Verdichtung. Auch die letzten Flächen werden noch als Bauland erschlossen und werden zugebaut. Wenn die Bevölkerungen zurückgehen würden, dann blieben diese Flächen frei und die Lebensqualität der Stadtbewohner wäre mutmaßlich größer. Das Gleiche gilt natürlich für den Verkehr, der sich immer weiter verdichtet. Da lassen sich bestimmt an Gewinne in der Lebensqualität zu denken, wenn die Anzahl der Menschen sich nicht erhöht. Auf jeden Fall, das würde ich denken.
Haben Sie denn konkrete Zahlen für mich, wie viel CO2 wir pro Person einsparen, die nicht auf die Welt kommt?
Die genauen Volumina der Emissionen kann ich Ihnen nicht angeben. Dazu bin ich viel zu wenig Fachmann. Aber ich glaube schon, der gesunde Menschenverstand weiß ja oder ist inzwischen informiert, dass eine Person im Westen ungefähr, ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, 20 mal so viel Energie und Ressourcen verbraucht, wie etwa eine Person, die in einer indischen Kleinstadt lebt. Und da kann man sich dann leicht ausrechnen, was da alles möglich ist, wenn eine weitere Person nicht hervorgebracht wird. Also wenn eine Entscheidung getroffen wird, keine eigenen Nachkommen zu haben.
Dankeschön. Ich bin bei meiner Recherche über den Begriff der Anthropodizee gestolpert. Der wird ja regelmäßig in Verbindung mit dem Antinatalismus genannt. Können Sie mir den Begriff etwas erläutern und ihn vielleicht auch kurz von der Theodizee abgrenzen?
Also Theodizee ist ja traditionell der Versuch, das oder die Übel in der Welt zu rechtfertigen, in Anbetracht des Umstands, dass es Gott gibt. Und zwar einen allwissenden und allmächtigen Gott. Denn die berechtigte Frage lautet da ja, warum hat Gott diese Welt erschaffen, wenn er diese Welt gar nicht erschaffen musste oder sie hätte anders erschaffen können? Mit dem Tode Gottes, wie er vielleicht am berühmtesten von Nietzsche angesprochen wurde, und in diesem Übergangsfeld des Untergangs und des Todes Gottes, erwächst die Frage nach einer Anthropodizee. Die Menschen sind hier an die Stelle Gottes getreten und müssen sich die Fragen gefallen lassen. Warum bringt ihr, die ihr das doch gar nicht müsst, Menschen hervor? Wie kann das gerechtfertigt werden? Und diese Frage ist unendlich schwierig zu beantworten. Wie vorhin schon angedeutet würde, hätte Karl Marx vielleicht gesagt, ja, es lohnt sich alles, es hat sich alles gelohnt, weil wenn wir durch das Jammertal einmal gelaufen sind, das Jammertal der kapitalistischen Gesellschaft, dann haben wir so viel Reichtum erwirtschaftet und so viele Kenntnisse und so viele Fertigkeiten, dass die Menschen in den nächsten 3000 Jahren ein wunderbares Leben führen werden. Das wäre die marxistische Anthropodizee. Und bisher, so scheint mir, sind alle Anthropodizeen, das heißt alle Versuche, die Weitergabe menschlichen Lebens zu rechtfertigen, gescheitert.
Ich glaube, ich kann ganz gut nachvollziehen, worin das Prinzip der Anthropodizee besteht. Haben Sie vielleicht ein weiteres Beispiel dafür?
Der positive Utilitarismus ist eine andere Anthropodizee. Der positive Utilitarismus kümmert sich nur um die Glückszuwächse und meint dann also, naja, mit jedem weiteren Menschen, mit jeder weiteren Person kommt ja ein Nettozuwachs an Glück in die Welt. Das stimmt natürlich, wenn wir nicht das Leid dagegen rechnen und wenn wir nicht die Frage stellen, kann denn dieses Leid durch Glück überhaupt kompensiert werden? Wenn wir diese Frage außer Acht lassen und nur positiv akkumulieren, dann trifft das wohl zu, ist aber keine saubere und keine überzeugende Anthropodizee.
Soweit klingt es für mich, als wäre Antinatalismus sinnig und durchdacht, aber auch mehr eine Sache der persönlichen Anschauung. Wenn wir jetzt langfristig etwas für die Umwelt tun und das Leid auf der Erde verringern möchten, brauchen wir aber die Zustimmung und Aktivität breiterer Bevölkerungsschichten. Der Antinatalismus wirkt auf mich bisher aber ziemlich nischig. Ist es Ihrer Meinung nach ethisch vertretbar, nicht nur selbst Antinatalistin zu sein, sondern ihn auch von anderen Menschen zu fordern?
Das ist unbedingt zu bejahen, würde ich sagen. Allerdings mit dem Vorbehalt, dass man immer sagen muss, Philosophie ist wesentlich Diskussion und Überzeugungsarbeit. Man kann sich auch eine Welt vorstellen, und das war ja in China zum Teil der Fall und auch in Indien, wo verboten wurde, Kinder hervorzubringen, beziehungsweise wo nach einem Kind Schluss war. Das wäre dann ein diktatorischer Denatalismus. damals noch nicht, um die Umwelt zu schonen, aber schon, um die Länder überlebensfähig zu halten in Anbetracht knapper Ressourcen. Das war rein anthropozentrisch gedacht. Man hat nicht an die Umwelt gedacht, sondern an die Erträge, die die Landwirtschaft überhaupt noch hervorbringen kann. Als Moraltheorie gesehen kann und darf der Antinatalismus immer nur das Mittel des Arguments vorbringen. Und diktatorische Maßnahmen würden den Antinatalismus sogar konterkarieren. Denn stellen wir uns vor, es wäre von heute auf morgen in Deutschland verboten, Kinder hervorzubringen. So würde das derart viel Leid generieren, dass die Absicht des Antinatalismus zerbrechen würde. Das wäre also kontraproduktiv und würde den Antinatalismus von innen auflösen.
Spinnen wir diese Idee mal weiter. Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem wir in Deutschland über Generationen hinweg konsequent antinatalistisch leben. Große Teile der Bevölkerung haben die Position verinnerlicht und die Geburtenrate sinkt immer weiter ab. Wie sähe eine utopische, ferne Zukunft dann denn aus?
Ja, vielleicht darf ich noch vorweg sagen, auf Ihre Frage, wenn es in Deutschland keine Zuwanderung geben würde, dann wäre bei der gegenwärtigen Geburtenrate die Bevölkerung im Jahre 2400 ungefähr ausgestorben. Stellen wir uns das jetzt für die gesamte Erde vor, also dass im Jahre 2400, dass die Geburtenrate so wäre wie in Deutschland, dann würde auf der gesamten Erde im Jahre 2400 kein Mensch mehr leben. Und meine Utopie wäre, dass wir den kapitalistischen Wachstumszwang in einer sozialistischen, postkapitalistischen Gesellschaft hinter uns lassen, mit sehr viel geringeren Ressourcenverbräuchen. Das heißt auf den ersten Blick auch mit weniger Möglichkeiten. Wir könnten dann nicht jeder und jede mehrfach im Jahr große Flüge machen. Das wäre alles nicht mehr möglich. Wir hätten nur noch ein kleines Kontingent, einen kleinen, sehr kleinen CO2-Abdruck. Wir dürften uns wahrscheinlich auch nicht mehr karnivor fleischlich ernähren, sondern müssten auf eine vielleicht ganz oder doch überwiegend pflanzlich basierte Ernährung umschwenken. Wir müssten das jetzt grassierende Prinzip der Konkurrenz hinter uns lassen und müssten zu einer ganz anderen Wirtschaftsweise der Brüderlichkeit und der Schwesterlichkeit übergehen. Das heißt, wir müssten ein Verständnis gewinnen, dass wir nicht nur für uns selbst und für die eigene Familie produzieren, sondern immer die anderen auch im Auge haben. Das wäre also eine neue Form der Freiheit, die wir gewinnen müssten. Bei immer kleiner werdenden Menschenmengen, immer die anderen, die auch nicht unbedingt zur eigenen Familie gehören, im Auge zu haben. Das ist dann kein Zwang, sondern eine neue Form sozialer Freiheit. Wir würden uns die Freiheit nehmen, von uns selbst abzusehen und die anderen ins Auge zu nehmen und für sie mitproduzieren. Das wäre für mich die Utopie einer, wie ich es nennen würde, verebbenden, immer kleiner werdenden Menschheit. Dann kommen wir natürlich irgendwann zur Frage der letzten Menschen. Leben die versammelt an einem Punkt der Erde oder leben die über mehrere Punkte der Erde versammelt und kommunizieren vielleicht noch miteinander und beraten sich? Ich glaube, das Letzte wäre dann das Ende dieser Utopie. Es gibt mehrere letzte Zentren von Menschen, die miteinander kommunizieren und sich beratschlagen. Die Technik scheint ja, dürfte heute schon so weit entwickelt sein, dass man das auch vom Ernährungs- und medizinischen Aspekt hier in den Griff bekommen könnte. Das Prinzip der Schulung wäre wichtig. Die letzten Menschen müssten ja irgendwo auch medizinisch gebildet sein. Und dann würden diese Signale, die die letzten kleinen Gemeinschaften sich geben, immer seltener. Und die Menschen werden immer älter und sterben dann hoffentlich in dem glücklichen Bewusstsein, mit ihrem eigenen Tode das menschliche Leiden für immer hinter sich gelassen zu haben.
Vielen Dank für die Reise, die Sie gerade so ausführlich geschildert haben. Kommen wir wieder zur Gegenwart zurück. Der Antinatalismus hat ja eine lange Geschichte und es kamen im Laufe der Zeit neue Sichtweisen und Erklärungsansätze dafür hinzu. Welches Potenzial sehen Sie denn momentan im Antinatalismus, sich in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln?
Ich glaube, dass die Essenz des Antinatalismus gar nicht so beweglich ist, wie Sie das eben vielleicht in Aussicht gestellt haben. Man ist gegen Überraschungen natürlich nie gefeit, aber der Kern sind ja zwei Stränge. Einmal das Ende der Menschheit ins Auge zu fassen, also die Perspektive eines völligen Aussterbens der Menschheit auf dem Wege der Geburtenlosigkeit. Und der zweite Strang ist, dass es immer besser ist, keine weiteren Menschen hervorzubringen und dass es immer gut ist, auf einen weiteren Menschen zu verzichten. Und wie diese Säulen des Antinatalismus nun begründet werden, das differenziert sich natürlich. Das differenziert sich. Und da wird es auch Moden geben, die kommen und gehen. Aber ich glaube, dass das die Substanz des Antinatalismus ist, die erhalten bleibt.
Sie haben in unserem bisherigen Interview schon die Skepsis von WirtschaftswissenschaftlerInnen dem Antinatalismus gegenüber bisschen erläutert. Sicherlich sind Sie nicht die einzigen, die ihn für nicht zukunftsfähig halten. Die antinatalistische Haltung lässt sich, denke ich, auf jeden Fall als ziemlich radikal bezeichnen. Denken Sie, dass der Antinatalismus trotzdem irgendwann massentauglich werden könnte?
Das halte ich leider für ausgeschlossen. weil Menschen ja selbst in größten Krisensituationen dazu neigen, doch Kinder hervorzubringen. Also unsere jetzige Gegenwart ist ja ein gutes Beispiel. Ein Atomkrieg ist möglich, also die Verheerung ganz Mitteleuropas durch Radioaktivität. Interessant ist ein kleiner Ausflug in die Zeit nach 1945. Also da war die Zeit der deutschen Konzentrationslager ja gerade vorbei. Da hat ein Philosoph wie Karl Jaspers geschrieben mit Erschrecken. Es gab da Menschen, die haben die Frage aufgeworfen, kann man in eine solche Welt überhaupt noch Kinder bringen? Ähnlich hat es der deutsch-kanadische Philosoph Hans Jonas gemacht mit seinem Prinzip Verantwortung. Der ist auch dieser Frage nachgegangen, heißt Auschwitz denn, dass wir jetzt keine Kinder mehr hervorbringen können? Und leider gelangten beide, insbesondere Hans Jonas, zu dem Schluss, dass man trotz Auschwitz, trotz der Schrecken von Auschwitz, dieses größten Menschheitsverbrechens, doch noch Kinder hervorbringen, nicht nur darf, sondern hervorbringen sollte. Und ich fürchte, dass der Antinatalismus nicht bei einer Bevölkerungsmehrheit, aber auch nicht mal bei einem Fragment der Bevölkerung Fuß fassen wird. Und dass so viel Überzeugungsarbeit Antinatalisten auch leisten, dass das leider nichts fruchten wird, um dieses Wort mal zu benutzen.
Ich verstehe. Gleichzeitig kenne ich es schon in meinem privaten Umfeld, dass sich einige aktiv Gedanken darüber machen, ob sie Kinder bekommen sollen. Den biologischen Reproduktionstrieb hat schließlich niemand abgeschafft und die gesellschaftliche Erwartungshaltung, dass man Kinder bekommen soll, auch nicht. Das kann Menschen bestimmt innerlich zerreißen. Darum an der Stelle meine abschließende Frage für dieses Interview. Was würden Sie einer Person raten, die über den Antinatalismus nachdenkt, dabei aber gleichzeitig einen Kinderwunsch verspürt? Wie kann jemand, der oder die sich in dieser Zwickmühle befindet, da zu einem Schluss kommen und zu der Entscheidung, Kinder in diese Welt zu setzen oder nicht?
Ja, da muss man versuchen, sich die Frage vorzulegen, was wiegt schwerer, Leid oder Glück? Es gibt ja ohne Zweifel im Dasein jeder Person Glücksphasen. Das werden die wenigsten Antinatalisten bestreiten. Auch die hartgesottensten werden das zulassen, dass es irgendwann mal Glück gegeben hat. Aber die Frage ist ja, wohin geht das Leben, in welche Richtung? Wir sind alle, wie ich das sagen würde, das kommt von Heidegger, todesgebürtig. Wir wurden geboren und leben auf den Tod hin, auf das Sterben hin. Um uns herum sterben Menschen. Also irgendwann erleben ja die Kinder, Jugendlichen oder junge Erwachsenen, dass die Großeltern sterben. Das ist für viele sehr, 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 sehr schlimm. Die Eltern müssen sterben, werden sterben. Das sind einschneidende Erlebnisse. Ich nenne das die nächsten Toderfahrungen. Viele haben Haustiere. Der Tod eines Hundes oder einer Katze kann für viele ebenso schlimm sein wie der Tod einer Angehörigen. Das muss man sich alles vor Augen halten. Also möchte man das alles einem Kind zumuten? Und glaubt man wirklich, dass diese Erfahrungen durch die Glückserfahrungen kompensiert werden können? Und weiter, kann der Aufenthalt später in einem Gerontolager, sprich Altersheim, kompensiert werden durch die Glückserfahrungen, die man früher vielleicht mal hatte? Auch diese Frage muss man sich ja stellen. Dann kommt hinzu das ganze Pensum, was wir durchmachen müssen. Sie sind, glaube ich, noch Student. Sie haben wahrscheinlich ein riesiges Pensum zu bewältigen. Dieses Pensum, das fing ja für uns alle schon in der Schulzeit an. Diese ganzen Prüfungen, das ganze Hocken in der Schule, Tage, Wochen, Jahre. Möchte man das wirklich einem weiteren Menschen zumuten? Und da kann man, glaube ich, wenn man richtig resoniert, nur zu dem Schluss kommen, es ist zu viel. Insbesondere dieses strukturelle Gegebensein unserer Sterblichkeit, unseres Sterbenmüssens, unseres erkranken Werdens sind Faktoren, die die Waage dann doch so auspendeln lassen, dass das Leid schwerer wiegt.
Vielen Dank, Herr Kermer. Ich beende hiermit die Aufnahme.
So, wir sind jetzt wieder zurück im Studio. Pavel, hallo.
Hi.
Du bist ja richtig nervös in das Interview reingegangen, weil du ja davor nicht einschätzen konntest, inwieweit dir Karim Akerma bei deinen Fragen helfen kann. Wie geht's dir jetzt nach dem Gespräch mit ihm?
Auf jeden Fall ist so viel von meiner Nervosität mittlerweile weg. Natürlich, das Interview und das Gespräch sind geführt, aber Akerma konnte mir auch wunderbar auf meine Fragen antworten. Und vor allem, ich habe, glaube ich, meinen Standpunkt ein bisschen fester machen können oder hat mich darin bestärkt, was denn mein Standpunkt zu dem Thema ist. Er hat mir weiteres Hintergrundwissen gegeben. Ich habe auch den Eindruck, dass ich in die philosophischen Aspekte, die mir davor ja also ein bisschen Sorge bereitet haben, mittlerweile wesentlich mehr reingekommen bin und auch das Gefühl habe, ich durchdringe Antinatalismus und was so dessen Essenz ist, jetzt wesentlich besser, als ich es am Anfang tat.
Es scheint ja, als wären deine Erwartungen erfüllt, oder?
Ja, so ziemlich.
Hat dich denn etwas überrascht im Interview?
Erstmal vor allem die Ansichten von Karim Akerma zu Tieren und Pflanzen im Rahmen von diesem ganzen Antinatalismus-Geflecht und wie die sich erstmal unterscheiden voneinander und vor allem aber auch, dass Tiere und Pflanzen da so viel Beachtung bekommen. Ich hatte gerade die Pflanzen davor gar nicht auf dem Schirm, dass das relevant sein könnte, wie die hier in das ganze Konstrukt nochmal mit reinspielen. Bei den Tieren bin ich schon davon ausgegangen und das fand ich auch ungemein interessant, dass wir uns das Recht sozusagen rausnehmen, über die Leidensfähigkeit von Tieren zu urteilen. Super faszinierend. Und was ich mir sonst rausgenommen habe, das ist was ganz anderes, dass die Massentauglichkeit, die ich bei Antinatalismus vielleicht nahegelegt habe, sonst könnte es ja klimapolitisch vielleicht nicht so viel bewegen, dass die laut Akerma absolut nicht gegeben ist, dass es immer eine Nische bleiben wird und dass es unwahrscheinlich ist, dass wirklich große Dinge bewegt werden durch den Antinatalismus, sondern dass es ein Relikt kleinerer Gruppen bleiben wird.
Mhm. Ja, Pavel, wie du so im Studio stehst und mir das so erzählst, wirkt es sehr, als würde dir das Thema nach dem Interview nochmal näher gehen als davor. Hast du denn etwas Spezielles, was du daraus mitnimmst?
Vor allem, dass ich nicht der Einzige bin mit den Ansichten, die ich schon so seit Monaten und Jahren hege und wo ich lange Zeit gedacht habe, dass ich in eine bestimmte kleine Nische falle, die gar nicht so häufig vorkommt. Da hat mich Karim Akerma darin bestärkt und ich meine damit vor allem diese Denkweise, dass man Tag ein, Tag aus aufsteht, dass man so viel zu erledigen hat, so viele Schritte zu erfüllen, um so kleine Glücksmomente zu haben im Leben. Mhm. Und dass das am Ende vielleicht kein guter Trade ist oder dass dieser Handel, den man da eingeht, am Ende wirklich nicht auf eine Nullsumme rauskommt. Vielleicht auch, dass das menschliche Leben damit nicht bedingungslos wertvoll ist, sondern durch das Leid mehr als aufgewogen wird, leider. Mhm. Und auch wenn das jetzt vielleicht sehr, sehr düster klingt, ich finde trotzdem, man kann und sollte Antinatalismus vielleicht sogar nicht als Ende des Menschen sehen, sondern als unsere Chance, die Erde langfristig zu einem besseren Planeten zu machen. Eine Chance, die nicht allen wohl bekommt, aber nach wie vor eine Chance.
Ja, das ist auf jeden Fall ein Konzept, das einem zum Denken gibt. Danke an dich, Pavel. Und natürlich auch an Karim Akerma für die spannenden Einblicke in den Antinatalismus.
Planetary Health Podcast, präsentiert von M945.